Wir kennen sie alle. Die berühmten Sichtungen unidentifizierter Objekte. Die Initialzündung des UFO-Zeitalters, als Kenneth Arnold 9 unbekannte Objekte sah. Wie Thomas Mantell bei der Jagd nach einem UFO sein Leben verlor. Den Roswell-Crash und viele andere. Der Maraponga-Fall. Es war der 12. August des Jahres 1983 um 23.10 Uhr, als vier junge Leute im Maraponga-Viertel von Fortaleza in Brasilien nicht nur ein UFO sahen, sondern auch deren Besatzung. Möglicherweise handelte es sich bei dem Fall sogar um eine Entführung. Auf jeden Fall erlitt der Zeuge körperliche Störungen. Die Nacht war eisig und ein kalter und starker Wind peitschte dem jungen João de Lira Pessoa Neto ins Gesicht, als er mit seinem Yamaha-Motorrad zu einer Party fuhr. Hinter ihm saß sein Kumpel Plinio Couto de Alencar Junior. Wie bei so vielen UFO-Sichtungen versagte auch hier der Motor. Alle Versuche, ihn wieder zu starten, scheiterten. So blieb den jungen Leuten nichts anderes übrig, als das Motorrad nach Hause zu schieben und zu Fuß zur Party zu gehen. Als sie die Bahngleise und die Cavan-Polé-Fabrik passierten, fiel ihnen auf, dass ein Transformator still war. Das war merkwürdig, denn es summte, bis zu diesem Moment jedenfalls, immer. Überhaupt war es ungewöhnlich ruhig, was an den von der britischen UFO-Forscherin Jenny Randalls beschriebenen Os-Faktor erinnert. Die streunenden Hunde bellten nicht und zudem blinkten die Lichter an den Masten zeitweise. »Ging etwas Ungewöhnliches vor sich?«, fragten sich die Jungen. Nun fing ein Licht an zu blinken. Nicht eines von den Masten, sondern ein starkes Licht in ihrer Nähe. Ungefähr 100 Meter über dem Teich. Dieses Licht war scheibenförmig und seine Form spiegelte sich gespenstisch im Wasser. Als alles begann, sich zu bewegen, rannten die Freunde davon. Schnurstracks zur Party, wo sie dem Gastgeber Roberto, Juaos Bruder, und seiner Frau Hejane, deren Schwester, und einem Matrosen namens Kall, aufgeregt ihr Erlebnis schilderten. Die waren neugierig, und so beschloss man, gemeinsam die Sichtungsstelle aufzusuchen. Dort war es absolut still und kein Wind wehte mehr. Als sie sich umsahen, sahen sie das seltsame Objekt, das gerade am Ufer des Sees landete. Nun konnten sie die großen, runden Fenster an der Metallscheibe erkennen. Der Innenraum war hell erleuchtet, und sie trauten ihren Augen nicht. Im Inneren des Objekts waren Wesen zu sehen, die Menschen ähnelten und aus den Fenstern schauten. Nun bekamen die Zeugen es mit der Angst zu tun und beschlossen zu gehen. Doch bevor es dazu kommen konnte, sah Roberto neben der Untertasse drei humanoide Gestalten, die sie als, wie Menschen aussehend, die in einen Plastikmantel gehüllt waren, beschrieben. Dazu fiel ihr wackeliger Gang auf. Das Objekt selbst, das sie nun als Schiff bezeichneten, blinkte viel, wie Plinio feststellte. Es verschwand und tauchte wie eine Fata Morgana wieder auf, blinkte irgendwann zweimal auf und verschwand auf mysteriöse Weise, wie Roberto weiter erklärte. Die Zeugen konnten nicht sagen, ob diese roboterartigen Wesen das Schiff betreten hatten, aber auf jeden Fall waren sie verschwunden, was die Zeugen nutzten, um davonzurennen. Doch dann tauchte unvermittelt ein weiteres UFO auf. Oder war es dasselbe? Es stand über ihren Köpfen und verursachte einen starken Wind, bevor es wieder verschwand. Der seltsame Zustand normalisierte sich jetzt. Die Hunde begannen wieder zu bellen. Der kühle Wind war wieder auf den Wangen zu spüren. Das Licht ging wieder an und das vertraute Summen des Transformators war wieder zu hören. Huao hatte mit der Geschichte noch nicht abgeschlossen. Er lag zu Hause in seinem Bett und konnte nicht schlafen. Seltsamerweise wünschte er sich, in die Lagune zurückzukehren, in der er und seine Freunde das merkwürdige Erlebnis hatten. Er folgte seinem Wunsch und stellte fest, dass das Objekt noch immer dort war. Er war in einem Zwiespalt. Einerseits versuchte er, nicht gesehen zu werden, doch sein Drang, die Besucher zu treffen, war unkontrollierbar. Es galt nun, über einen Stacheldrahtzaun zu klettern, um sich dem Objekt nähern zu können. Doch unvermittelt wurde ihm übel. Ein Schwindelgefühl überkam ihn und er konnte nicht mehr allzu gut sehen. Huao konnte sich gerade noch kurz fragen, ob er dabei war, in Ohnmacht zu fallen, bevor er bewusstlos zu Boden fiel. Es dauerte 2 Stunden, bis Huao wieder zu sich kam. Er fand sich neben einem Fußballfeld sitzend, war verschwitzt, sein Hemd fehlte, und er hatte keinerlei Erinnerung, wie er dorthin gekommen war. Er ging nach Hause und erzählte dort seiner Familie die Geschichte. Mit der Zeit veränderte sich Huaos Verhalten. Einst ausgelassen, wurde er nun schweigsam. Er wurde unhöflich und war mit allem unzufrieden. So glaubten die Familie und seine Freundin, dass ihm etwas Ungewöhnliches geschehen sein müsse. Huao selbst war frustriert, konnte seine Amnesie kaum ertragen. Der Wunsch zu wissen, was ihm passiert war, quälte ihn. So beschloss er schließlich, mit dem UFO Research Center CPU in Kontakt zu treten. Dort wurde ihm geraten, sich einer regressiven Hypnose zu unterziehen, doch er hatte Angst, nicht mehr aus der Hypnose zum normalen Wachbewusstsein zurückzufinden. Schließlich reiste er dann aber doch zu einer Rückführungssitzung nach Sao Paulo. Aber sie konnte nicht abgeschlossen werden. Der junge Mann blieb ruhelos. Er kehrte nach Fortaleza zurück und rief die CPU erneut an. Sein Zustand hatte sich verschlimmert. Er hörte seltsame Geräusche und Stimmen, die zu ihm sprachen, hatte schreckliche Albträume, träumte von fremden Städten. Merkwürdigerweise war er sicher, durch Raum und Zeit reisen zu können. Nein, mit dieser Verwirrung wollte und konnte Huao nicht weiterleben. Die CPU riet ihm, einen Therapeuten aufzusuchen. Doch davon hielt der junge Mann gar nichts. Schließlich war er ja nicht verrückt. Die CPU versprach ihm, nach einer Lösung zu suchen und bat ihn, in der darauffolgenden Woche wieder anzurufen. Aber er meldete sich nicht mehr. Die Jahre vergingen, und es war jetzt Mai 1989, als Huaos Bruder Roberto, ein weiterer Augenzeuge der Sichtung, in den Mittelpunkt der Geschichte rückte. Zu Hause in Maraponga wachte er auf, nachdem er geträumt hatte, dass es stark regnete und sein 2-jähriger Neffe Erik in einem kleinen Boot saß, das flussabwärts getrieben wurde. Es wurde in die Kanalisation gespült, verschwand und der Junge starb. Nach diesem Albtraum hatte er das feste Gefühl, dass bald etwas Schlimmes passieren würde, wie er seinen Eltern mitteilte. Als Roberto Plinio anrief, stellte sich heraus, dass der von etwas Ähnlichem geträumt hatte. In seinem Traum war jemand auf den Grund eines Teiches befördert worden. In der letzten Zeit träumte er ständig von Gezeiten, Flüssen, Seen und, wie Huao, von fremden Städten. Tatsächlich wurde aus Robertos Ahnung Wirklichkeit. Das von ihm befürchtete Unglück trat am 21. Mai ein. Nur wenige Tage nach seinen Träumen ertrank Joao Liraneto um 11 Uhr morgens unter mysteriösen Umständen in einer Lagune in der Stadt Uruoca im brasilianischen Bundesstaat Ceará, wo er ein kleines Grundstück am Rande eines Teichs gekauft hatte, in dem er Obst und Gemüse anbaut und Tiere gezüchtet hatte. Von dieser neuen Umgebung hatte er sich vergeblich erhofft, den Nachwirkungen seines UFO-Erlebnisses entfliehen zu können. Zwischen Joaos Grundstück und der Stadt befand sich ein Damm, weswegen er 2 Stunden Fußweg zurücklegen musste, um in die Stadt gelangen zu können. Mit einem Boot jedoch konnte er die Entfernung in ungefähr 10 Minuten zurücklegen. Also zog er diese Transportmöglichkeit vor. Am gegenüberliegenden Ufer stand ein Paar, das ihm zurief, er solle sie mit dem Kanu abholen. Und diesem Wunsch kam er nach. Aber sein Boot begann sich mit Wasser zu füllen und verständlicherweise erschreckte sich das Paar. Joao sprang ins Wasser, im Bestreben, das Kanu an Land zu schieben, doch das Boot kippte um. Und die Passagiere fielen ins Wasser. Der männliche Passagier war ein guter Schwimmer und rettete sich an Land. Seine Freundin ließ er im Wasser zurück. Joao packte sie von hinten, um sie zu einer seichten Stelle zu tragen, die sich nur wenige Meter vom Ufer entfernt befand. Sie war bestenfalls 1 Meter tief. An Joaos Hand fühlte sich die Frau sicher. So stand sie auf und drehte sich um, im Bestreben, ihrem Helden zu danken. Doch der war nirgends zu sehen. Verängstigt, um Hilfe schreiend, sah sie zu ihrem Begleiter, der bereits an Land war, und fragte nach Joao. Doch der konnte nur mit den Schultern zucken.